Die folgende Sendung entstand in Kooperation mit der Petra Kelly Stiftung.
Hallo und einen schönen Abend zu einer weiteren Ausgabe der arabischen Redaktion bei Radio Lora. Am Mikrofon begrüßt sie Sabine Heckmann. Im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung stehen die Menschenrechte und deren Auseinandersetzungen mit ihnen. Sie hören ein Interview zur rechtlichen Situation von Homosexuellen in Ägypten, ein Gespräch und einen Mitschnitt zum schon seit langem schwelenden Streit über israelkritische Veranstaltungen in München, denen fast automatisch und ausschließlich Antisemitismus vorgeworfen wird. Die deutsch-amerikanische Autorin Deborah Feldman sprach in diesem Zusammenhang von Automatismen, die zwar verständlich, doch historische Traumata transportieren. Doch nun beginnen wir mit dem Beitrag über Ägypten. In Kairo ist es zu massiven Verhaftungen von Mitgliedern von ägyptischen Homosexuellen gekommen. Nachdem sie bei einem Musikkonzert Regenbogenflaggen gezeigt hatten, wurden bislang mindestens 55 Personen festgenommen. Homosexualität ist in Ägypten nicht verboten. Die Betroffenen wurden deshalb unter anderem wegen Unzucht oder Prostitution verurteilt. In Schnellverfahren fielen Urteile bis zu 6 Jahren. In Ägypten sind Verhaftungen, Verschwindenlassen und Folter an der Tagesordnung. Trotzdem hat die deutsche Regierung ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich mit Ägypten geschlossen. Es soll die Kooperation mit dem BKA, der Bundespolizei, dem Bundesnachrichtendienst und dem Verfassungsschutz sogar noch erweitern. Über die aktuelle Situation in Ägypten sprachen wir mit Matthias Monroe, dem Initiator der Kundgebung Stoppt Homophobie, Schluss mit der Kooperation zwischen BKA und dem ägyptischen Regime.
Die Razzien begannen nach einem Konzert einer libanesischen Band, wo in Kairo Regenbogenfahnen im Publikum gezeigt wurden. Und danach, also eigentlich auch erst in den Tagen danach, gab es halt mehrere Razzien und Festnahmen. Und insgesamt, die Zahlen sind so ein bisschen unklar, sind mindestens 55 Leute festgenommen worden. Und die Festnahmen erfolgten eigentlich nicht wegen Homosexualität, was in Ägypten nicht verboten ist, sondern wegen Unzucht. Man kann das auch mit ausschweifendem Verhalten übersetzen. Oder aber auch wegen Prostitution oder aber wegen Anbahnung derselben. Also zum Beispiel auch Leute, die eine Facebook-Seite oder Facebook-Seiten betrieben haben, wurden wegen Unterstützung oder Anbahnung von Prostitution verfolgt und inzwischen auch verurteilt teilweise.
Aber der unmittelbare Anlass war ja dieses Konzert.
Unmittelbarer Anlass war das Konzert einer libanesischen Band, wo der Sänger ein, ich sag mal, bekennender Homosexueller ist. Und das haben die Leute im Prinzip Publikum mit dem Zeigen von Regenbogenfahnen quittiert.
Diese Leute, die verhaftet wurden, sind wahrscheinlich jetzt in Untersuchungshaft. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also soweit ich weiß, sind die meisten Leute tatsächlich in Untersuchungshaft. Manche sind auch schon verurteilt worden. Also es gab schon mindestens 9 Schnellverfahren und die Leute sind bis zu 6 Jahre in den Knast geschickt worden. Eben wie gesagt, die Anklagen basieren auf dem Gesetz gegen Prostitution und Unzucht und Verurteilung hat es da eben schon gegeben. Und man muss auch dazu sagen, es gibt weitere Verhaftungen, also vorgestern zum Beispiel hat es eine weitere Verhaftung gegeben. Es gab Durchsuchungen in Wohnungen, wo die Leute nicht angetroffen wurden. Man kann davon ausgehen, dass die jetzt gesucht werden, also dass die Zahl der Verhafteten auf jeden Fall weiter steigen wird.
Und hat ja André Hunko von der Fraktion Die Linke schon gesagt, dass vor der Revolution, also vor der Rebellion 2011, das BKA ägyptische Behörden in der Ausforschung fürs Internet geschult hat.
Die deutschen Sicherheitsbehörden, also nicht nur das Bundeskriminalamt oder die Bundespolizei, sondern auch die Geheimdienste, unterstützen Ägypten seit langem. Das BKA macht Ausbildungsmaßnahmen auch schon seit Jahren, was bekannt geworden ist, beispielsweise wenige Wochen vor der Revolution, also im November 2010, hat das BKA einen Workshop gemacht zum Auffinden extremistischer Inhalte im Internet. Und wenn man weiß, wie Extremismus in Ägypten definiert wird, nämlich also auch die jetzt Verfolgten werden als Extremisten gesehen, die einer illegalen Organisation angehören würden, da ist es natürlich ein Unding, dass die deutsche Polizei die Ägypter eben im Prinzip in der Überwachung oder Ausforschung des Internet trainieren. Zu den Workshops, die weiterhin geplant sind, gehört auch eine Neuauflage von so einem Workshop. Also das nennt sich Open Source Intelligence, also die Überwachung offener Quellen im Internet. Und das ist natürlich insofern extrem bedenklich, weil die Verfolgung von der Queer-Community in Ägypten basiert im Prinzip ganz viel auf der Überwachung des Internet. Also es gibt ja so Dating-Apps, beispielsweise Grindr oder Planet Romeo sind unter Homosexuellen beispielsweise beliebt. Und die Polizei richtet Fake-Accounts ein, verabredet sich mit den Leuten. Wenn die dann aufkreuzen, werden sie festgenommen.
Nun haben wir vorher gesprochen für die Zeit vor 2011. Es hat sich anscheinend nichts geändert.
Interessant ist, dass die Bundesregierung inzwischen die Zusammenarbeit von Polizeien und Geheimdiensten auf eine neue Ebene gehoben haben. Letztes Jahr haben die beiden Regierungen ein Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Dafür hat der Bundestag sogar dieses Jahr im April, also die Große Koalition, ein Gesetz erlassen für die Sicherheitszusammenarbeit. Dieses Sicherheitsabkommen ist jahrelang verhandelt worden. Die Verhandlungen sind schon unter Mubarak begonnen worden. Und dann wurden sie interessanterweise unter der kurzen Zeit von Mursi, also als die Muslimbrüder die Regierung übernommen hatten, übrigens demokratisch gewählt wurden, in dieser Zeit wurde die Verhandlung dann ausgesetzt. Das hat das Bundesinnenministerium begründet mit Menschenrechtsverletzungen, die unter der Mursi-Regierung begangen worden seien. Mit den Menschenrechtsverletzungen von Mubarak hatte man damals aber kein Problem. Das Gleiche passiert jetzt mit al-Sisi, also nachdem al-Sisi in die Macht gekommen ist und die Muslimbrüder jetzt wegen Terrorismus und Extremismus verfolgt. Seitdem wurde dieses Abkommen weiterverhandelt und schließlich auch abgeschlossen. Also man kann sagen, es ist ein nahtloses Anknüpfen eigentlich an die Zusammenarbeit, die unter Mubarak begonnen hat und eben einen kurzen Aussetzer hatte bei der Herrschaft von Mursi.
Und seitens der Anwälte, gab es da irgendwie Protest?
Natürlich gibt es auch Protest und Versuche von Widerstand. Also diese Verhaftungswellen betreffen ja nicht nur die Queer-Community. Das trifft ja zum Beispiel auch Antirepressionsaktivistinnen, Anwältinnen, Bloggerinnen beispielsweise. Und da gibt es natürlich dann auch immer wieder Demonstrationen. Ein wichtiges Datum ist der 25. Januar. Das ist in Ägypten der Tag der Polizei. Also da wird die Polizei gepriesen vom Staat, verordnet von oben. Und das war der Tag, an dem 2011 dann die Revolte eigentlich ausbrach. Und deswegen ist der 25. Januar heute auch noch so ein wichtiger Tag, wo es auch immer wieder Demonstrationen gibt, die dann im Keim erstickt werden. Es gibt also schon Widerstand, der aber seitens des Regimes eigentlich, würde ich mal jetzt aus der Ferne sagen, unter Kontrolle ist. Das Gleiche gilt für die Medien. Die Medien scheinen mir relativ gleichgeschaltet, also vielleicht auch freiwillig gleichgeschaltet, zumindest wenn man jetzt mal als Beispiel nimmt, eben die Verfolgung der lesbisch-schwulen Communities, also die ganz klar auf der Seite der Regierung stehen und die teilweise diese Kampagnen überhaupt erst anheizen. Es hat vor 3 Jahren auch eine kleinere Verhaftungswelle gegeben, da ist die Polizei in so ein öffentliches Bad eingeritten, wo dann, ich glaube, 13 waren es, Männer verhaftet wurden, die eben wegen der gleichen Vorwürfe jetzt dann vor Gericht standen. Das war angezettelt worden von einer extrem rechten, muss man vielleicht sagen, Moderatorin, die irgendwie aufmerksam geworden ist auf dieses Bad, die Männer dann eben als Schwule identifiziert hat, die Polizei informiert hat und dann zusammen mit der Polizei da hingefahren ist und die Razzia gefilmt hat und die Leute eben ohne ihre Gesichter unkenntlich zu machen, dann zur besten Sendezeit im Fernsehen gezeigt hat.
André Hunko hat ja gefordert, dass die Abkommen der Bundesregierung mit Ägypten aufgekündigt werden sollten. Denken Sie, dass da Bewegung reinkommt?
Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass da Bewegung reinkommt, denn wir fordern das ja im Prinzip schon seit 2-3 Jahren, also seitdem wir auch viel zu diesen Sicherheitsabkommen gearbeitet haben, was übrigens von der Bundesregierung auch immer wieder erschwert wurde. Also dieses Abkommen wurde ja von selbst gar nicht öffentlich gemacht. Wir haben da zufällig von erfahren, haben dann immer wieder nachgefragt und haben dann nach und nach dem Bundesinnenministerium die Inhalte dieses Abkommens aus der Nase ziehen können. Und wenn wir das kritisieren, dann kriegen wir vom Auswärtigen Amt zu hören, naja, aber wer soll denn den Ägyptern sonst die Menschenrechte erklären, wenn nicht wir? Also wenn wir nicht mit denen zusammenarbeiten würden, würden die ja die Menschenrechte nicht lernen, also jetzt mal zugespitzt in meinen Worten. Und dieses Narrativ konnten wir nicht knacken, denn es ist natürlich völlig klar, dass jede Unterstützung der Polizei und der Geheimdienste denen in die Hände spielt, dass die Kenntnisse, die sie dabei erlangen, natürlich auch zur Verfolgung der Opposition genutzt werden. Alles andere wäre ja total weltfremd. Trotzdem negiert das Auswärtige Amt also diesen Zusammenhang, die halt sagen, nein, es wird regelmäßig überprüft, ob die vermittelten Inhalte irgendwie zur Unterdrückung der Opposition genutzt werden konnten. Und diese Überprüfungen haben immer ergeben, alles einwandfrei. Das ist aus unserer Sicht total hanebüchen. Und wie gesagt, man bewegt sich da keinen Millimeter. Ich habe meine Skepsis, dass da Bewegung reinkommt, wenn die FDP und die Grünen da mit an der Regierung beteiligt sind. Also ich sehe da wirklich schwarz im Wortsinn.
Matthias Monroe hat zur Kundgebung Stoppt Homophobie, Schluss mit der Kooperation zwischen BKA und dem ägyptischen Regime aufgerufen unter www.facebook.com/events. Menschenrechte sind unteilbar, auch wenn es um die Kritik an der Politik der Regierung Israels geht. Heinz Schulze vom Nord-Süd-Forum sprach mit Christoph Steinbrink über die momentane Situation, israelkritische Veranstaltungen zu verbieten. Den in München vorliegenden Stadtratsantrag seitens der CSU und SPD-Fraktion, solchen Veranstaltungen städtische Räume zu versagen, sie in die antisemitische Ecke zu stellen, wenn sie einen Bezug auf die internationale BDS-Kampagne enthalten. Hören wir daraus einen Ausschnitt.
Wir fangen mit dem Stadtratsbeschluss an. Ich möchte ausgesprochen offensiv dieses für mich diffamatorische, sachlich von groben Unrichtigkeiten geprägte und wohl auf erheblicher Ignoranz der Verfasserinnen, meine ich, oder auf möglichem Parteikalkül beruhendes Pamphlet ins Visier nehmen. Und ich möchte am Anfang klar herausarbeiten, das geht sehr schnell, dass es darum gehen muss, zwei miteinander in diesem Stadtratsantrag, der da geplant ist, fatal miteinander verschränkte Diskursebenen auseinanderzuhalten. Es geht zum einen drum, du hast es schon angetippt, wie wir gerade auch als Deutsche eine kritische Position zur Menschenrechte verachtenden und internationales Völkerrecht missachtenden 50-jährigen brutalen Politik der Unterdrückung des palästinensischen Volkes durch den Staat Israel beziehen, einem Staat, der von einem, meiner Meinung, siedlungskolonialistisch und zunehmend religiös-fundamentalistisch sich gebärdendem Charakter geprägt ist. Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene, für mich geht es ganz offensichtlich um eine grundsätzliche, relevante Diskursebene, die mit der Einschränkung des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsbeschaffung, ich verweise auf den allen bekannten Artikel 5 im Grundgesetz, zu tun hat, was argumentativ höchst durchsichtig mit dem Schleier des Antisemitismusvorwurfs begründet wird.
Gut, dann machen wir sofort weiter. Also heute Abend wird es also, denke ich, grundsätzlich, was du auch schon gesagt hast, und das ist wichtig, weil sonst kann man auch in der städtischen Politik einfach nicht vernünftig reden, wenn man also so oberflächlich bleibt.
Ja, es braucht einen Hintergrund. So, ich fange mal mit dem zweiten Aspekt an, den Antisemitismus-Aspekt, den bringen wir ein bisschen später.
Ja. Mhm.
In diesem Antragsentwurf wird, und das ist meine persönliche Meinung, ich spreche also immer von mir, ist der eigentliche Zweck klar erkennbar. Es soll Initiativen und Vertreterinnen aus der Zivilgesellschaft, die nachdrücklich und unmissverständlich für die Einhaltung von Menschenrechten und Völkerrecht eintreten, eine Zensur auferlegt, quasi ein Maulkorb umgehängt werden, weil sie diese Position auch in Bezug auf Israel beziehen. Dies kommt einer politischen Entmündigung gleich, meine ich. Und ich denke, ein bisschen schnippisch gesagt, es muss den verantwortlichen Antragstellern vermutlich geschichtlich entgangen sein, dass ja gerade eine wesentliche emanzipatorische Errungenschaft der heutigen Zivilgesellschaft doch gerade darin besteht, sich selbst eine Meinung zu einem gesellschaftlichen Problem in einer herrschaftsfreien Diskussion zu verschaffen. Dazu hat der Habermas viel gesagt. Dies ist für mich ein Akt der Selbstermächtigung gegenüber staatlicher Bevormundung und Gängelung mit einer langen Tradition, gerade doch in Deutschland. Besteht doch das Neue, sich über Jahre hinweg nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs herausgebildete und auch ja immer wieder erkämpfte Selbstverständnis darin, dass wir uns, und ich denke gerade nach der Faschismuserfahrung im Nazireich, endlich selbst aufklären, ohne jede Bevormundung von oben. Dieser geplante Stadtratsbeschluss ist für mich deshalb in dieser Hinsicht ein katastrophaler Rückfall in ein autoritäres Verständnis, hier im vorliegenden Fall von Kommunalpolitik. Konkret heißt dies nämlich zum Beispiel, dass es uns verboten werden soll, qua Versagung städtischer Veranstaltungsräume, zum Beispiel auch renommierte israelisch-jüdische Wissenschaftlerinnen, von denen es eine große Anzahl gibt, zu Israel-relevanten Themen als ausgewiesene Fachleute einzuladen, weil ihnen oder den Veranstaltern vorgeworfen werden könnte, auch, und jetzt kommt der Knackpunkt, dazu sagen wir später auch noch was, zur globalen BDS-Kampagne Stellung zu beziehen. BDS steht für Boykott, Desinvestition, Sanktion. Dazu später mehr. Und zur Begründung wird der Antisemitismusvorwurf erhoben. Jetzt sage ich mal ganz persönlich, es ist doch ein Unding, dass in unserem Land Nazis jederzeit unbehelligt im öffentlichen Raum Hassbarungen grölen dürfen, gar den Hitlergruß zeigen, antisemitisch eingefärbte Parteien wie die AfD Israel-Fahnen schwenken, das müsste verdächtig allen auffallen, und etwa der NSU-Prozess keine wirkliche Aufklärung jahrzehntelangen postnarzistischen Wirkens im Untergrund unter dubioser Mitwirkung von staatlichen Organen zu bewerkstelligen vermag. Hierzu hören wir von den politisch Verantwortlichen bedauerlich wenig. Ich fühle mich aber einer Zivilgesellschaft verbunden, die ohne Einschränkung gegen Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung und für Menschenrechte und Völkerrecht eintritt. Und vielleicht noch ein letzter Punkt so als Einstieg. Mir fällt im Umfeld, da ich so ein bisschen linguistisch studienmäßig vorgeprägt bin, im Umfeld dieses Stadtratsbeschlusses noch etwas auf. Es gibt dazu keinerlei öffentlich stattfindenden Dispute, zum Beispiel mit dem Austausch unterschiedlicher Argumente. Man spricht überhaupt nicht mehr miteinander, sondern die vermeintlichen Gegner werden verbal entwertet, von einer Debatte ausgeschlossen. Und damit findet eigentlich eine Immunisierung des eigentlichen Kritisierten, was im Mittelpunkt stehen sollte, statt. Nämlich, es darf nicht darüber gesprochen werden, über die erschreckende Barbarisierung israelischer Politik und politischer Strategien dagegen. So, das mal als Akzentsetzung.
Und ich denke, wo wir hinterher dann auch dazu kommen, und ich denke, man muss es immer wieder betonen, dass es die Frage eigentlich ist, gegen die Politik Israels. Ja. Das denke ich, ist ja ganz, ganz wichtig. Jetzt hast du schon angekündigt und darüber gesprochen, über diesen Stadtratsantrag, der ist vom 11. Juli gegen Antisemitismus. Und du hast ein Vorliegen und wolltest dazu auch noch was sagen.
Ne? Vielleicht können wir mal angucken. Ich will den nicht im Detail durcharbeiten. Wir sind in keinem Seminar, aber so ein paar Punkte, die doch auffällig sind. Da heißt es am Anfang: Die Landeshauptstadt München steht solidarisch zu Israel und bekennt sich zu Israels Recht auf Existenz und Selbstverteilung. Da werden wir später bei der BDS-Debatte nochmal drauf kommen.
Ja.
So, die Frage ist eigentlich hier, und da fängt schon das Problem an, wo eigentlich drüber gesprochen werden muss, von welchem Israel ist denn eigentlich hier die Rede? Geht es um einen demokratischen Staat, der seinen internationalen Verpflichtungen nachkommt, was Menschenrechte, Einhaltung und Völkerrechte anbetrifft, oder ist es gar ein Staat, der ganz anders gepolt ist? Nämlich zum Beispiel, ich zitiere mal, ein Scheim-Weizmann, der erste Präsident war von Israel, der gesagt hat, die eingeborene Bevölkerung ist wie Steine in Judäa, Hindernisse, die weggeräumt werden müssten auf dem schwierigen Pfad. Oder Golda Meir, frühere Außenministerin und Ministerpräsidentin Israels 1971 gegenüber der Zeitung Le Monde: Die Existenz Israels sei die Erfüllung eines Versprechens, das Gott selbst gegeben hat. Es wäre lächerlich, Rechenschaft für seine Legitimität zu fordern. Genau das, was Netanyahu letzte Woche in einem Statement auch gesagt hat. So, und ein Ariel Sharon, den wir ja alle kennen, ich denke an den Libanon-Einfall, israelischer Politiker und General, der hat mal gesagt, das Werk von 1948 ist noch nicht abgeschlossen, wir müssen es noch vollenden. Oder geht es um das Israel? Ich denke, mit den großen jüdischen Denkern wie zum Beispiel Martin Buber, Hannah Arendt oder dem Religionsphilosophen Yeshayahu Leibowitz. Oder gar das Israel der Kämpfer in der Zivilgesellschaft für Frieden und Gerechtigkeit in NGOs wie zum Beispiel Maxim Watch, die sich um die Checkpoints kümmern. ICAHAT, das ist eine Organisation, die dokumentiert systemische Häuserzerstörung. Breaking the Silence, für mich die absoluten Helden, das sind Ex-Sahel-Soldaten, die einfach bekunden, was sie erlebt haben in ihrer Soldatenzeit. Oder auch Peace Now dürfen wir nicht vergessen, des großen alten Friedensmenschen Uri Avneri. Die Frage an unsere Stadtverordneten zu diesem Punkt wäre also, kennen Sie diese Menschen und Organisationen überhaupt? Welches Israel ist gemeint? Ein Punkt.
Das ist ein Punkt. Und ich denke nochmal wichtig, dass du auch hervorgehoben hast, dass in Israel sehr viele aktive Menschen da sind, der Zivilgesellschaft, die auch ein demokratisches, friedlebendes und Israel auch
gemeinsam
nicht nur wünschen.
Gemeinsam mit den Palästinensern im Auge haben.
Also nicht nur wünschen, sondern sich auch dafür einsetzen. Das ist eine Sache, die unheimlich wichtig ist, festzuhalten. Ne?
Ja, das ist ganz wichtig, weil diesen Organisationen, ich habe ja einige davon genannt, gerade Breaking the Silence, im Moment das Leben extrem schwierig gemacht worden, werden wird. Denn seit einem Jahr verabschiedet die Knesset, das israelische Parlament, eine Reihe von Gesetzen, die den Wirkungsgrad dieser Organisation einschränken soll. Die müssen zum Beispiel offenlegen, wenn sie Geld aus dem Ausland bekommen. Ein Teil dieser Friedensbewegung lebt ja von Spendengeldern aus dem Ausland, weil sie im Lande selber zu klein sind, um das zu bewerkstelligen für ihre Friedensarbeit.
In Klammern gesagt, da denke ich an Russland, wo das auch passiert.
Ja gut, also diese Assoziation, oder Ägypten zum Beispiel, nicht?
Ja.
Das haben wir alles gehabt, also eigentlich bekannt. Ja. Gut, dann im zweiten Punkt heißt es, die Stadt, Landeshauptstadt München stellt sich gegen die antisemitische BDS-Kampagne. Da muss ich sagen, geht mir einfach der Hut hoch. BDS, das werden wir noch erklären, ist eine Kampagnenform der Palästinenser. Ich werde das später noch begründen, warum die sinnvoll ist. Darüber kann man streiten. Also ich habe kein Problem, mich mit radikalen Fundis hinzusetzen, darüber zu streiten, auch wenn ich weiß, die sind unbelehrbar und da kommen wir nicht zu Potte. Aber das Element antisemitisch dazu zu packen, ist, darüber müssen wir auch reden, eine Verschiebung des der ursprünglichen Definition, was denn eigentlich Antisemitismus ist. Es ist ein Riesentopf, da wo man alles reinschmeißt, was israelischen Außenpolitik zuwiderläuft.
Ja. Heinz Schulze vom Nord-Süd-Forum und Christoph Steinbrink über die momentane Situation israelkritischen Veranstaltungen städtische Räume zu versagen. Eine Veranstaltung, die Große Koalition verhindern wollte, war der Vortrag von Judith Bernstein im Gasteig über Jerusalem. Judith Bernstein lebt seit Ende 1976 als freie Publizistin in München. Ihre nahostpolitische Friedensarbeit begann nach dem Zweiten Golfkrieg 1991. Seither ist sie Mitglied der jüdisch-palästinensischen Dialoggruppe München. Jedes Jahr verbringt sie mehrere Wochen in Israel und Palästina, immer wieder darüber erstaunt, wie wenig die jüdischen Israelis die seit 1980 vereinigte Stadt kennen. Der im Krieg von 1967 eroberte Ostteil wurde inzwischen annektiert. Jerusalem, arabisch Al-Quds, wurde 1980 von Israel zur ewigen und unteilbaren Hauptstadt erklärt, ohne Rücksicht auf Resolutionen der UN und Friedensverhandlungen. Vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen beleuchtet die Friedensaktivistin Jerusalems Rolle im Konflikt. Ohne eine Lösung für Jerusalem gäbe es keinen Frieden zwischen beiden Völkern. Lora-Kollege Felix Färber hat die Veranstaltung mitgeschnitten. Hören Sie nun eine gekürzte Fassung.
Der Bruch kam mit der Renaissance der Religion in der israelischen Gesellschaft. Gerade in Jerusalem haben natürlich immer schon orthodoxe Juden gelebt, wie zum Beispiel die Neturei Karta, die Wächter der Stadt, die noch heute in dem Gebiet von Mea Shearim, der 100 Tore, leben. Aber sie waren für uns Fremde, denn mit dem säkularen Staat, so wie wir ihn verstanden haben, wollten sie nichts zu tun haben. Man wohnte nicht in denselben Gegenden, man lud sich nicht gegenseitig ein, sodass keine Freundschaft entstanden sind. Die Kinder gingen nicht auf dieselben Schulen und man sprach noch nicht mal dieselbe Sprache. Sie Jiddisch und wir Hebräisch. Mittlerweile leben die orthodoxen Juden in den Hochburgen des Säkularen, so in Rehavia und Talbiyeh. die Männer mit ihren dunklen Mänteln und Hüten und die Frauen mit ihren langen Röcken und Perücken sprechen mittlerweile Hebräisch oder Englisch, weil viele aus den USA eingewandert sind. Und auch in dem Haus meiner Eltern sind Familien aus USA und Großbritannien eingewandert, die natürlich auf ihre Staatsbürgerschaft nicht verzichtet haben, aber sich wie selbstverständlich hier zu Hause fühlen. Und dass diese Sicherheit von der palästinensischen Bevölkerung mit einer gewissen Bitterkeit angesehen wird, kann man gut nachvollziehen. Nach dem Sechstagekrieg kam auch der Wunsch auf, die heiligen Plätze, die man aus der Bibel kannte und die immer schon ein unerreichbares Ziel waren, nicht nur zu besuchen, sondern auch zu besitzen. Und diese heiligen Plätze liegen eben in Ost-Jerusalem und in der Westbank. Nablus, Hebron, Bethlehem, Bethel. Die Siedler wurden zum Handlager der Politik und unter den Augen der sogenannten Weltgemeinschaft wurde immer mehr Land konfisziert und den Siedlern übergeben. Auch haben sämtliche Regierungen versucht, die Israelis.
Viva Israel!
Ja, natürlich.
Ja, schon gut.
Also sie haben versucht, die Israelis dazu zu bewegen, in die Westbank zu ziehen und nach Ost-Jerusalem. Und auch hier zeigte sich wieder, dass die Mehrheit der israelischen Bevölkerung gegenüber dieser Landnahme gleichgültig geblieben ist. Ich glaube, es ist die Macht, die Israelis blind für das Schicksal der Palästinenser gemacht hat. Die Palästinenser wurden immer mehr drangsaliert, schikaniert und gedemütigt. Und dass das nicht ohne Resultat bleiben würde, hätte man sich ausmalen können. Die Palästinenser haben zu Gewalt gegriffen, weil sie keinen anderen Weg sahen, sich gegen die mächtigen Israelis zu wehren. Man muss auch sagen, dass während der Mandatszeit auch die jüdischen Untergrundorganisationen wie Etzel und Lechi zu Gewalt gegriffen haben, um ihre Unabhängigkeit zu erlangen. Dennoch haben die Israelis die Selbstmordattentate, genauso wie jetzt die Ausschreitung auf dem Tempelberg, nicht als Resultat ihrer eigenen Politik gesehen. Sie haben dann mit den sogenannten Sicherheitsmaßnahmen geantwortet. Also es wurden die Checkpoints errichtet, die Trennungsmauern wurden gebaut, wobei die Pläne schon längst in der Schublade waren. Für mich, die ich nicht religiös bin, ist es nicht nachvollziehbar, warum man wegen der Heiligkeit der Stadt einem anderen Volk, den Palästinensern, die individuellen und politischen Rechte vorenthält. Und an dieser Stelle möchte ich eine Frau zitieren. Es ist Shulamit Aloni. Sie war Begründerin der Bürgerrechtsbewegung RATS und später Vorsitzende des linksliberalen Meretz-Bündnisses. In einem Interview mit dem damaligen arabischen Knesset-Abgeordneten Azmi Bishara sagte sie Folgendes: Das Alte Testament ist ein wunderbares Buch und ich persönlich bekenne mich beispielsweise zum Halleluja, das ich sehr liebe. Ich habe nur ein Problem damit. Wenn ich über das griechische Ethos spreche, sagt niemand, dass ich danach an Zeus glauben muss. Und wenn ich über das Erbarmen im Christentum rede, sagt niemand, dass ich verpflichtet bin, daran zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich verbringe jedes Jahr 1 bis 2 Monate in Israel und Palästina. Und obwohl ich, wie gesagt, in West-Jerusalem geboren und aufgewachsen bin, wohne ich im Osten der Stadt. Und dabei kann ich beobachten, wie wenig die Israelis ihre eigene Stadt kennen. Nach 50 Jahren der Vereinigung haben sie keine Ahnung von ihren Nachbarn, die in derselben Stadt wohnen. Nur in der Straßenbahn konnte man auf orthodoxe Juden und Palästinenser treffen. Mittlerweile ist aber die Straßenbahn zum Symbol der Unterdrückung geworden, an der die Palästinenser ihre Wut auslassen. Und es sind diese orthodoxen Juden, die in Ost-Jerusalem sich bewegen, als ob dieser Stadtteil ihnen gehört. Besonders schlimm ist es während der jüdischen Feiertage, wenn die Altstadt für die Palästinenser gesperrt ist und die Orthodoxen demonstrativ durch die Altstadt zur Klagemauer schreiten. Man kann auch gleich erwähnen, dass in den nächsten Tagen wieder eine Absperrung für ganz Palästina sein wird, für 11 Tage wegen der jüdischen Feiertage. Jerusalem, eine Stadt von ca. 900.000 Einwohnern, ist heute geteilter denn je. 75% der palästinensischen Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Bei den Kindern sind sogar 84%. Nur 9% des kommunalen Budgets entfallen auf die 37% palästinensische Bewohner. Das wirkt sich natürlich auch auf die Infrastruktur aus. Von den 600.000 jüdischen Israelis lebt ein Drittel, das heißt 200.000, im Osten der Stadt. Das heißt, auf 10 Palästinenser kommen 7 Siedler. Bild 1. Die Bebauung von 11 neuen jüdischen Vierteln begann bereits 1967. Wenn das Bild können Sie sehen, also sind unter anderem Gegenden wie French Hill, Gilo, Ramot, Neve Yaakov und Pisgat Ze'ev. 28 palästinensische Dörfer wurden annektiert. Die Bebauung in der Altstadt begann Ende der 80er Jahre. Hinter diesem Vorgehen stehen natürlich die Siedler, aber mit Unterstützung der Regierung. Es wurden sowohl Siedlungen in den palästinensischen Viertel gebaut, wie auch Parks, Straßen und archäologische Ausgrabungen. Jerusalem ist heute 10-mal größer als damals unter jordanischen Herrschaft. Käme ich zu Bild 2? Ich weiß nicht, ob Sie es lesen können. Da sind die Orte, die ich erwähnt habe, also sowohl im Norden wie auch im Süden. Also eben French Hill, Gilo, Ramat, Ramot, Neve Yaakov und Pisgat Ze'ev. Und da können Sie auch sehen, das sind diese grünen Linien, das sind diese ganzen Parks, die sie da errichtet haben und die archäologischen Ausgrabungen, alles in der Altstadt. Besonders betroffen sind die Bewohner von Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah, da sehen Sie es unten. Dort werden die Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben, mit der Begründung, dass dort in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Juden gelebt haben. Hier wird also nicht mehr von 1967 gesprochen, sondern von 1948. Jeden Freitagnachmittag finden dort Demonstrationen von Israelis und Palästinensern statt. Also jüdische Viertel und palästinensische Viertel. Also die blauen sind die jüdischen, French Hill zum Beispiel, Hachoma. Und die anderen, das sind palästinensische Orte. Das ist ja alles Ost-Jerusalem. Für ihre eigenen Grundstücke in West-Jerusalem, also Talbiyeh, Baqa oder Katamon, werden die Palästinenser nicht entschädigt. Nach mehreren Jahren ist am 5. September eine Familie aus ihrem Haus wieder vertrieben worden aus Sheikh Jarrah, die Familie Shamanzi. In Silwan, das sehen Sie, wo Old City, daneben steht Silwan, das angeblich die Stadt Davids war, werden die Häuser der Palästinenser zerstört oder durch Strohmänner für Siedler erworben. In den letzten Jahren sind sehr viele neue Häuser in Silwan gebaut worden und der Einzug der Siedler in Silwan ist groß gefeiert worden von dem jetzigen Erziehungsminister Naftali Bennett von der nationalreligiösen Siedlerpartei. Die Ausgaben für die Sicherheit der Siedler kosteten den israelischen Steuerzahler Millionen von Shekel jedes Jahr. 51 palästinensische Familien werden zurzeit von der Vertreibung bedroht. Es ist der Versuch, einen palästinensischen Ort zu judaisieren. Auch die Bebauung von Givat HaMatos, das ist neben dem weißen Fleck, den Sie dann da sehen, Givat HaMatos, zielt darauf ab, das benachbarte Beit Safafa, sieht man da daneben, von den restlichen palästinensischen Vierteln zu trennen und zusammen mit Gilo und Hachoma im Süden. Bedeutet das, dass in Zukunft keinen Zugang mehr von Bethlehem nach Ost-Jerusalem geben wird? Bild 3, bitte. Da die Israelis befürchten, dass eines Tages die Palästinenser die Mehrheit bilden werden, sorgen sie schon heute dafür, dass die Palästinenser alle Zugänge zur Altstadt verlieren. Deshalb führen sie eine ethnische Politik durch mehr Land und weniger Menschen. Durch ihre Politik sorgen die Israelis dafür, dass die Stadt eigentlich nicht geteilt werden kann und auch die Clinton-Parameter vom Jahr 2000, wonach Gebiete, die mehrheitlich palästinensisch Palästina und Gebiete, die mehrheitlich jüdisch sind Israel, zugeschrieben werden, können nicht umgesetzt werden. Schon heute sind 30% des Landes um die Altstadt konfisziert. Und dahinter ist eben ein Plan. Man will einen Kreis um die Altstadt bauen, damit alle Zugänge zur Altstadt in den Händen der Siedler bleiben. Mit der Landnahme von Ost-Jerusalem und der Westbank verhindert Israel, dass ein zusammenhängendes Territorium für einen Staat Palästina entstehen kann. Wie in der Westbank trennt auch die Mauer, die mittlerweile 202 Kilometer in Jerusalem beträgt, 8 palästinensische Dörfer voneinander. Rund ein Viertel der palästinensischen Bevölkerung lebt schon heute außerhalb der Mauern. Die Bewohner müssen also sämtliche Checkpoints durchqueren, wenn sie zum Beispiel in ein Krankenhaus nach Jerusalem oder in die Schule oder in die Geschäfte möchten. In den letzten Jahren haben sehr viele Jerusalemer, Palästinenser Jerusalem verlassen wegen der hohen Mietpreisen und Grundstückpreise. Und das bedeutet, dass auch sie jetzt sämtliche Checkpoints durchqueren müssen, um zum Beispiel in ihre eigenen Geschäfte zu kommen. Durch gesonderte Aufenthaltsgesetze wird das Leben der Palästinenser noch unerträglicher. Und dazu möchte ich einige Beispiele geben. Palästinenser, die mit ihrem Partner in Jerusalem leben wollen, können dies nicht tun, weil sie als Sicherheitsrisiko gelten. Während Israelis, die mit ihrem Partner in der Westbank leben wollen, dort praktisch illegal leben, weil die Einreise in die Westbank ihnen untersagt ist. Das gilt aber nicht mehr für israelische Palästinenser. Allerdings ist die Wiedereinreise nach Israel wird für sie erschwert. Kinder, die in der Westbank gemeldet sind, können bei, wenn ein Partner zum Beispiel in Jerusalem lebt, nicht bei dem Partner gemeldet werden. Und der Grund ist, dass man den Bevölkerungszuwachs der Palästinenser verhindern will, um somit den jüdischen Charakter der Stadt zu bewahren. Alle Menschen, die während der Volkszählung oder über längeren Zeitraum abwesend sind, verlieren ihre Aufenthaltsgenehmigung. Die Palästinenser haben den Status eines Permanent Resident. Das heißt, sie werden wie Ausländer behandelt, obwohl sie ja in Jerusalem geboren sind. Die Palästinenser in Jerusalem haben die gleichen Pflichten wie die jüdischen Jerusalemer, also sie müssen die Kommunalsteuern zahlen. Sie kommen aber nicht in den Genuss der Rechte, wie zum Beispiel die Müllabfuhr. Die Mehrheit der Israelis weiß nicht oder will auch nicht wissen. Manche meinen auch, dass diese Politik richtig ist, aber die Mehrheit weiß nicht, was hinter den Mauern passiert. Wie gesagt, die israelischen Behörden untersagen ihrer Bevölkerung die Einreise in den Westbank, damit ja nicht der Verdacht aufkommt, ob das Vorgehen des Militärs und der Siedler etwas mit Sicherheit zu tun hat. Und dadurch entstehen auch keine Kontakte zur anderen Seite. Wenn ich für einige Tage zu meiner Tochter nach Tel Aviv fahre, habe ich den Eindruck, ich bin auf einem anderen Planeten. Es sind nur 58 Kilometer zwischen beiden Städten, aber es sind Welten dazwischen. Auch in Tel Aviv trifft man immer mehr auf orthodoxe Juden, aber noch überwiegt die säkulare Gesellschaft. In Tel Aviv hat man den Eindruck, dass der Konflikt weit weg ist, obwohl der Raketenbeschuss aus Gaza 2014 und das Attentat in der Dieselgolfstraße auch die Tel Aviver eingeholt hat. Während die Mehrheit der Israelis im Dunkeln eigentlich tappt und nicht genau weiß, wohin ihre Regierung steuert, sitzen die Siedler fest im Sattel. Sie haben nicht nur die Westbank und Ostjerusalem, sondern alle staatlichen Institutionen unterwandert. Und sie benutzen die säkularen Israelis als den Esel des Messias. Aber indem die Mehrheit schweigt, verhilft sie ja den Nationalisten zum Sieg. Mithilfe des Militärs und der Knesset können die Siedler ihre Agenda durchziehen. Wir erleben, wie unter dem Benjamin Netanyahu der Ruf nach einem jüdischen und nicht israelischen Staat immer stärker wird. Man kann also sagen, dass für einen großen Teil der israelischen Bevölkerung das Judentum und der Holocaust heute zur Identität geworden ist. Auch die sozialen Spannungen haben sich verschärft und gerade eine Stadt wie Jerusalem, das immer religiöser, radikaler und ärmer wird, ist für junge Israelis nicht attraktiv. Wie wir wissen, gehen viele von ihnen nach Berlin. Linke Israelis müssen sich mit Hasstiraden und Parolen wie Tod den Linken konfrontiert sehen. Und die letzten Gesetze, die die Knesset in der letzten Zeit verabschiedet hat, mit denen begann eine Kampagne gegen Friedensaktivisten, Menschenrechtsorganisationen und Palästinenser. Die Forderung nach Netanyahu an Abbas, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen, ist absurd. Im Übrigen hat Netanyahu heute diese Forderung wiederholt, nachdem Hamas und Fatah sich annähern. Abbas kann das ja gar nicht machen, weil das würde bedeuten, dass 20% der israelischen Bevölkerung diesem Staat nicht mehr angehört und keine Rechte hat. Also sind ja die israelischen Palästinenser, die seit 1948 so in Israel leben. Und wenn Abbas Israel als jüdischen Staat anerkennt, was bedeutet das für diese 20%? Gehören sie dann nicht mehr diesem Staat an? Im Laufe meiner Gespräche mit Palästinensern höre ich immer wieder das Wort Zumut, durchhalten, standhaft bleiben. Ich glaube, dass trotz der Besatzung mit ihren schrecklichen Auswirkungen auf die palästinensische Bevölkerung, die palästinensische Gesellschaft eine sehr starke ist und auch moralisch überlegen. Auch merken sie, dass die Sympathien auf der ganzen Welt, vielleicht nicht bei den Regierungen, aber bei den Bevölkerungen ihnen gelten. Und vielleicht ist es auch ihr Glaube, dass nachdem die Kreuzritter, die Osmanen und die Briten verschwunden sind, eines Tages auch die Israelis verschwinden werden. Diese Meinung, nein, das ist nicht zum Lachen, weil diese Meinung wird von vielen Israelis mittlerweile auch geteilt. Sie meinen, uns gibt es bald nicht mehr. Also ich halte das für wirklich sehr traurig. Dafür ist dieser Staat nicht gegründet worden. Aber ich glaube auch, dass diese einseitige Politik des Westens für eine selbstzerstörerischere Regierung oder Politik dazu beigetragen hat. Jerusalem ist das Herzstück des Konflikts und das Herzstück von Jerusalem ist der Tempelberg. Die Provokation auf dem Tempelberg, wonach es Juden gestattet ist, dort zu beten, sie ist für viele junge, vor allem junge Palästinenser, ein Angriff auf ihre palästinensische und islamische Identität. Nachdem ihnen ihr Land beraubt worden ist, ist es die letzte Bastion, für die sie noch bereit sind zu kämpfen. Es ist für sie ein Symbol der Unterdrückung, der Besatzung und der Ungerechtigkeit. und angesichts ihrer desolaten Lage und Perspektivlosigkeit sind sie sogar bereit, dafür zu sterben. Deshalb glaube ich, dass die Ausschreitungen auf dem Tempelberg auch weitergehen werden, auch wenn die Welt mit anderen Problemen beschäftigt ist. Das Vorgehen auf dem Tempelberg zeigt, dass es von einem territorialen zu einem droht, zu einem Religionskrieg zu werden. Es ist eigentlich nach der jüdischen Tradition Juden gar nicht gestattet, den Tempelberg zu betreten, außer dem Hohen Priester, weil dort die Bundeslade aufbewahrt war. Die israelischen Politiker wussten schon immer um den politischen Messianismus, der aus diesem Ort ausgeht. Und deshalb hat Moshe Dayan nach dem Sechstagekrieg, der übrigens den Satz geprägt hat, wozu brauche ich diesen Vatikan? Der hat die Kontrolle über den Haram al-Sharif, also Al-Aqsa-Moschee und Felsenturm, der Waqf, der islamischen Stiftung, übergeben. Mittlerweile befürworten aber 75% der orthodoxen und radikalen Israelis den Zutritt von Juden auf den Tempelberg, wobei Politiker und sogar Rabbiner davon warnen, dass dies zum Niedergang Israels führen könnte. In Jerusalem bündeln sich alle Facetten des Konflikts zusammen. Auch die Heiligkeit der Stadt, oder also was man meint, Heiligkeit, trägt zum jüdischen Fundamentalismus bei. Die Stadt, die früher nach israelischen Maßstäben eine säkulare Stadt war, wird immer orthodoxer und radikaler. Und genauso wie die jüdischen Terroristen in der Westbank, die eine ihnen unbekannte Familie angezündet haben, lehnen sie die westliche Lebensart und den Humanismus ab. Sie wollen zurück zum Ursprung gehen und stellen die Religion im Mittelpunkt ihres Lebens. Wenn sie Moscheen und Kirchen, wie zum Beispiel vor kurzem die Kirche von Beit Jamal bei Jerusalem, anzünden, berufen sie sich auf die Bibel. Die Moral wird von dem Wort Gottes oder was sie darunter verstehen, ersetzt. Jerusalem spielt eine zentrale Rolle im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Ohne eine Lösung für Jerusalem wird es keinen Frieden geben. Die Palästinenser werden nie auf Ost-Jerusalem als ihre Hauptstadt verzichten und die Israelis unternehmen alles, um dies zu verhindern. Angesichts der veränderten Tatsachen ist die Zwei-Staaten-Lösung mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt des palästinensischen Staates, die als einzige Option für die internationale Diplomatie bisher in Betracht gezogen wurde, obsolet geworden. Israel hat sich die Zwei-Staaten-Lösung, kann nur sagen, leider selbst verbaut, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber auch die Ein-Staat-Lösung, die von vielen auch hier favorisiert wird, kann ich mir momentan angesichts des Hasses und Misstrauens auf beiden Seiten nicht vorstellen. Es gibt Israelis und sogar Siedler, die bereit wären, in einem Staat Palästina zu leben, weil ihnen das Land wichtiger ist als der Staat. Aber das ist eine kleine Minderheit und das ist nur eine Zukunftsvision. Wenn überhaupt noch eine Lösung kommen sollte, dann muss sie von außen angesteuert werden. Aber da sehe ich noch keine Bereitschaft bei unseren Politikern. Nur wenn die Besatzung beendet wird und die Palästinenser die gleichen Rechte wie die jüdischen Israelis in Palästina und Israel genießen, kann es zu einem Ausgleich kommen. So verwunderlich es sich anhört, Israelis und Palästinenser sind natürliche Verbündete. Und deshalb glaube ich, dass auch wir hier in Europa die Friedensgruppen auf beiden Seiten in ihren Bemühen unterstützen sollen, zu einem Ausgleich auf Augenhöhe zu kommen. Leider hat die Absage seitens der Evangelischen Akademie Tutzing gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Zu den Friedensgruppen, die ich vorgeschlagen habe, gehörten zum Beispiel die Families Forum Parent Circle, eine Organisation von beiden Seiten, die ihre Angehörigen verloren haben. In dem Fall waren es zwei Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Oder Combatants for Peace, ehemalige Soldaten und Kämpfer, palästinensische Kämpfer, die der Gewalt abgeschworen haben und zusammenarbeiten. Sie sind sogar für den Friedensnobelpreis nominiert worden. Das sind die letzten Palästinenser und Israelis, die überhaupt noch bereit sind, zusammenzuarbeiten und nach Alternativen zur jetzigen Politik suchen. Wie konnte man sie ausladen? Und es sind diese israelischen Friedensgruppen, die als kleine Minderheit Jerusalem nicht unbedingt als ihre Hauptstadt sehen. Jerusalem ist seit Anfang 1949 mit dem Sitz des Parlaments der Knesset die Hauptstadt Israels. Aber nicht zufällig wurde die Unabhängigkeitserklärung in Tel Aviv proklamiert. Seit 1980 ist nicht nur die Koalition, sondern auch die Opposition, bis auf die Vereinte Arabische Liste, sehen sie Jerusalem als die unteilbare ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes, das Zentrum des jüdisch-israelischen Ethos. Bild 4, bitte. Sie sehen ja dieses E1, Project E1. Das ist die Verbindung zwischen Malé Adumim und Jerusalem. Diese Verbindung war während der Amtszeit von Obama ein Tabu. Sie droht aber jetzt Realität zu werden. Geplant sind 3.700 Wohneinheiten und 2.100 Hotelzimmer. Das würde bedeuten, dass die dort lebenden Beduinen vertrieben werden, dass die Westbank in Nord und Süd geteilt wird und dass keine Verbindung mehr von Ost-Jerusalem in die Westbank geben wird. Bild 5 bitte. Nach dem Amtseintritt Donald Trumps kann man einen massiven Bau in den palästinensischen Vierteln beobachten, wie zuletzt den Bau von 176 Wohneinheiten in Nofzion mitten in einem palästinensischen Viertel. Gleichzeitig wurden im Jahr 2016 200 palästinensische Häuser zerstört. Netanyahu hat den Siedlern versichert, dass in Zukunft keine einzige Siedlung mehr geräumt wird. Das ist eine Absage an die Zwei-Staaten-Lösung. Die Regierung Netanyahus will nicht nur den Status quo in Ost-Jerusalem und in der Westbank ändern, sondern auch innerhalb Israels selber mit dem Transfer von Palästinensern.
Das ist Bild für.
Also dieses, was ich gesagt habe, Nofzion, das liegt richtig da bei diesem Aschakaria, also richtig in einem palästinensischen Viertel. Also die Siedlungen, man kann das gar nicht mehr trennen, die Siedlungen und die palästinensischen Viertel. Der Vorschlag, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen, die laut Trump zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll, ist kein neuer Vorschlag. Sämtliche amerikanische Präsidenten versprachen es während ihres Wahlkampfs, schreckten aber wegen des Aufstands in der muslimischen Welt von der Idee zurück. Mit dem Versuch, ein Einreiseverbot für Moslems in die USA zu erwirken, hat Trump die muslimische und freie Welt in Wallung versetzt. Sollte er sein Vorhaben, die Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, umsetzen, wäre das erneut ein Affront gegen die gesamte muslimische und freie Welt.
Sie hörten zuletzt eine gekürzte Fassung eines Vortrags von Judith Bernstein über die Rolle Jerusalems im israel-palästinensischen Konflikt. Damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von der arabischen Redaktion angelangt. Verantwortlich für die Sendung ist Walter Heindl. Die nächste Sendung hören Sie schon am 7. November um 17 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabine Heckmann und wünscht Ihnen weiterhin einen interessanten Abend mit Radio Lora. Bleiben Sie dran.